Im Folgenden geht es um Lessings Drama Nathan der Weise. Und wir möchten das so vorstellen, dass wir den Inhalt erklären, aber dabei immer wieder auch entscheidende Textstellen erwähnen. Und am besten nimmt man sich seine Textausgabe zur Hand und markiert diese Textstellen dann auch. Dann hat man auf jeden Fall schon mal etwas, was man dem Lehrer auch zeigen kann und was einem selbst auch hilft, das Ganze zu verstehen. Fangen wir mit der Frage an, was man vor der Lektüre des Dramas wissen sollte. Es spielt in der Zeit der Kreuzzüge, also etwa um 1200. In diesen Kreuzzügen versuchen sogenannte Kreuzritter, angeregt durch den Papst, das heilige Land um Jerusalem herum zurückzuerobern. Dieses befindet sich inzwischen weitgehend unter der Kontrolle von Muslimen. Jerusalem selbst ist im Jahre 1099, also etwa 100 Jahre vorher, von den Kreuzrittern erobert worden, dann aber wieder an die Muslime verloren gegangen. Aktuell wird in der Handlung des Dramas diese Stadt, die Stadt Jerusalem, von Sultan Saladin regiert. Dieser präsentiert sich sehr tolerant, erlaubt sogar einem Patriarchen, als einem hohen christlichen Würdenträger in Jerusalem, sein Amt auszuüben. Auch ein jüdischer Handelsherr wie Nathan kann seinen Geschäften ungestört nachgehen. Bei vielen Christen gelten die Juden allerdings als Mörder von Jesus, weil sie seine Kreuzigung damals durch Römer forderten und durchsetzten. Immer wieder kommt es gerade auch im Zusammenhang mit den Kreuzzügen zur Verfolgung von Juden. Zu Beginn der Handlung endet gerade ein Waffenstillstand. Vor allem die christlichen Tempelritter sind sehr an einer Wiederaufnahme der Kämpfe interessiert. Das Drama beginnt in der ersten Szene mit der Heimkehr des jüdischen Handelsherrn Nathan, der freudig von Daya begrüßt wird. Diese Daya ist eine Hausfreundin und hat vor allem mit der Tochter von Nathan zu tun, die hier noch gar nicht auftaucht, und die heißt Recha. Im Vordergrund dieser Szene steht, dass Nathans Haus fast abgebrannt wäre. Das interessiert ihn aber irgendwie gar nicht besonders. Aber als er dann hört, dass Recha fast umgekommen wäre, dabei ist er also sofort voll engagiert. Sie ist mit knapper Not von einem christlichen Tempelherrn, das war eine Art Kreuzritter, gerettet worden. Und sie hält diesen für einen Engel. Sie glaubt also an eine überirdische Instanz, die sie gerettet hat. Das ist etwa so in Zeile 146, Vers 146. Das sollte man sich notieren, den Begriff des Engels. Dann vor dem Hintergrund von Rechas Rettung hätten dann Nathan und auch die anderen, zunächst Daya und dann später eben auch Recha, den Wunsch, dass die drei großen Religionen, Judentum, Christentum und Islam, sich möglichst vereinigen sollten. Das findet man in Vers 153. Außerdem merkt man, dass es ein offensichtlich problematisches Geheimnis gibt zwischen Nathan und Daya, denn diese wird zum Schweigen verdonnert. Das bleibt erstmal unklar, aber man weiß, da ist irgendwas, darüber muss geschwiegen werden. Daya weiß mehr, als sie sagen darf, und das ist in Vers 53. In der zweiten Szene kommt Recha dann hinzu. Sie steht noch ganz unter dem Eindruck ihrer Rettung, hält sie für ein Wunder und schwärmt eben für ihren Retter als Engel. Das ist ja in Vers 145. Nathan versucht dann in typisch aufklärerischer Manier, ihr zunächst ihre Rettung als rational erklärbar, nicht irgendein Wunder, nichts Überirdisches und so weiter, darzustellen. Außerdem versucht er sie auch von der Engelvorstellung da abzubringen, indem er darauf hinweist, dass dieser Retter ja so eine Kleidung getragen hat, die der Tempelherrn da entspricht. Und Erfolg hat er aber erst, als er das rasche Verschwinden des Retters damit erklärt, dass der möglicherweise Probleme hat, krank geworden ist, Hilfe benötigt. Und das bringt Recha dann dazu, sich mehr auf gut handeln als schwärmen zu konzentrieren. Diese beiden Wörter findet man in Vers 360. Dem Nathan geht es als Aufklärer also darum, dass Recha möglichst wegkommt von ihren Wundergeschichten und so weiter, sich der Realität stellt und gut handelt, ihm eventuell hilft, sich um ihn kümmert und so weiter, statt nur zu schwärmen, das heißt irgendwelche fantastischen Ideen zu entwickeln. In der dritten Szene wechselt die Ebene. Jetzt taucht plötzlich ein Derwisch auf, ein Bettelmönch. Und er kommt als Freund in Zeile 389, ist aber jetzt plötzlich ein Kerl im Staat geworden, 392, weil der Sultan ihn zu seinem persönlichen Finanzverwalter gemacht hat. Und dann diskutieren sie über die Großzügigkeit des Sultans gegenüber Bettlern. Und dann wird ein Bild präsentiert, was sagt, ja, normalerweise sind die Fürsten ja Geier, 420, unter Äsern, also einfach friedlich grasenden Tieren. Aber noch schlimmer ist es, sei es, wenn Fürsten die Rolle dieser harmlosen Tiere einnehmen, deren Friedfertigkeit und Großzügigkeit dann ausgenutzt wird. Auf gut Deutsch, in der Kasse des Saladin ist nie genug Geld, weil er eben nach außen hin großzügig sein will. Interessant ist da noch die Beschreibung, wie dieser Derwisch, der eigentlich ganz alleine mit Gleichgesinnten irgendwo in der Wüste als Einsiedler oder sonst irgendwie leben will, wie der in das Amt gelockt worden ist. Denn der Sultan hat ihm einmal schöne Kleider, Zeile 460, natürlich gegeben mit dem Amt und hat ihm auch gesagt, ja, und er als Bettelmönch kommt ja am besten mit Bettlern klar und so weiter. Hat aber nichts damit zu tun, dass das Geld dadurch nicht mehr wird, natürlich. Und damit ist letztlich für Nathan die Gefahr da, dass der Derwisch, der geht ganz offen davon aus, dass er immer Kasse beim Sultan haben könnte, also eine offene Kasse. Und der Mutter, wenn ihm Geld fehlt, dann soll der reiche Jude zahlen. Man merkt aber auch, dass dem Derwisch das unangenehm ist, und auch Nathan ist der Meinung, eine sehr schöne Formulierung, dass man gerade unter Menschen verlernt, ein Mensch zu sein in 497. Das heißt, die zweite Szene zeigt jetzt ein mögliches Problem, was der Nathan haben könnte, und damit kann man natürlich dramatisch dann hinterher auch noch etwas machen. In der vierten Szene geht es dann wieder zurück auf die Ebene von Daya und Nathan. Die beiden sprechen über Recher und den Tempelherrn. Der ist nämlich wieder aufgetaucht. Und Daya verweist auf Rechers gieriges Auge in 515. Das heißt, sie ist jetzt wirklich voll motiviert und möchte einfach ihren Retter kennenlernen. Und das wird eben hier so in diesem Bild des gierigen Auges ausgedrückt. Das heißt, sie steht da immer am Fenster und guckt, ob der nun gerade vorbeikommt oder sonst etwas ist. Nathan ist ganz optimistisch und glaubt, der Tempelherr, ja, der hat nur Rücksicht darauf genommen, dass er als Hausherr noch nicht zu Hause gewesen ist. Dann besucht man eine junge Dame natürlich entsprechend, zumindest nach den Vorstellungen von damals, nicht. Und Daya bittet dann auch Nathan in diesem Sinne, den Tempelherrn möglichst ungesäumt anzugehen in 518. Das heißt, ungesäumt ohne weitere Verzögerung. Ne? Denn Recher hat ja dieses gierige Auge. Er soll an sie rangehen und das eben den Kontakt herstellen. Sie verweist aber auch auf ihre bisherigen Erfahrungen mit dem Tempelherrn. Und das fasst sie in die brutale Formulierung zusammen: Er kommt zu keinem Juden. Das ist also dann, da merkt man, dass diese ganzen Vorurteile gegenüber Juden, die es bei Christen damals gab, entsprechend durchschlagen. In der fünften Szene wird dann wieder ein neues Fass aufgemacht, ne? Nachdem wir zunächst Nathans Haus hatten und seine Familie. Dann hatten wir diesen Derwisch und die Finanzprobleme des Sultans. Und jetzt wird der Tempelherr selbst von einem Klosterbruder angesprochen. Und der überbringt ihm doch tatsächlich einen Spionageauftrag des Patriarchs. Muss ich mir vorstellen, dieser Patriarch ist gewissermaßen der Chef der Christen in Jerusalem, wird geduldet von dem muslimischen Sultan und nutzt jetzt jede Gelegenheit, um gegen den zu arbeiten. Das heißt also, dieser Tempelherr, der auf wundersame Art und Weise von dem Sultan begnadigt worden ist, ne, der hat also eine Schlacht verloren, alle anderen werden hingerichtet, aber er, weil der Sultan ihn anguckt und denkt, der sieht doch so ähnlich aus wie mein Bruder, kriegt so kurzzeitig so ein Mitleidsgefühl und lässt ihn also leben. Und der soll jetzt zum Dank gewissermaßen die vom Sultan beherrschte Stadt Jerusalem ausspionieren, damit Christen sie erobern können. Und das bezeichnet der Tempelherr ganz einfach als Bubenstück in 685. Und Bubenstück heißt etwa so, was schlechte Menschen so etwas machen, also ein Verbrechen. Und er will vor allen Dingen eben nicht zum undankbaren Schurken werden in 693. Ne? Denn er wäre ja wirklich ein üble Type, wenn er zum Dank dafür, dass er begnadigt worden ist, jetzt den Sultan verrät. Und der Patriarch dagegen, ne, der sieht in Saladin nur einen Feind der Christenheit, 691, demgegenüber alles erlaubt ist. Da merkt man diese tiefe Feindschaft und den Hass zwischen den Leuten, die besonders intensiv mit ihrer Religion zu tun haben. Und das wird hier vor allen Dingen an den Christen gezeigt. In der sechsten Szene erreicht dann Daya tatsächlich den Tempelherrn und versucht, ihn zu einem Besuch bei ihrer Freundin Recha zu bewegen. Der Tempelherr ist kurz angebunden und sagt selbst, dass ihm seine Tat inzwischen wie ein Rätsel, 769, vorkommt. Und daher soll er doch endlich mit den Belästigungen aufhören, sonst könnte es sein, dass er beim nächsten Mal eben weniger bereitwillig ist für so eine Rettung. So erstmal überlegt, was sind das für Leute, die ich da rette und machen die mir hinterher Ärger und so weiter. Und den Hinweis darauf, dass Nathan ihm nun gerne seine Dankbarkeit als Vater von Recha zeigen würde, kontert er mit so richtigen antisemitischen Vorurteilen. Jud ist Jude, 777, auch wenn der der Weise genannt wird. Und als sie dann auf das Geld verweist, um auch zu sagen, hier, er möchte sich gerne auch finanziell dankbar zeigen, sagt er, seinem Volk ist reich und weise, vielleicht das nämlich, also dasselbe. Bei den Juden ist alles eins, die sind nur an Geld interessiert und so weiter, in 743. Ist das, und das ist natürlich ein typisches Vorurteil gegenüber Juden, die im Mittelalter ja als einzige auch im christlichen Abendland dann Zinsen nehmen durften und damit ganz wichtig waren für das Verleihen von Geld, aber natürlich machten sich damit auch natürlich Neider und Feinde damit und darum wurden sie vor allen Dingen von vielen mit Geldgier verbunden. Fassen wir kurz am Ende die Funktion des Aktes als Exposition dar, denn der erste Akt in einem fünfaktigen Drama heißt ja immer, dass die Ausgangssituation, der Konflikt erstmal deutlich wird. Das sind hier mehrere. Da ist zunächst mal Rechas Bedürfnis, sich bei ihrem Retter zu bedanken, den zunächst für einen Engel hält, dann aber kriegt sie ja dieses gierige Auge und möchte ihn unbedingt sehen und so weiter. Und diesem Wunsch steht die Arroganz dieses christlichen Ritters gegenüber. Der verachtet Juden, Jud ist Jude, nur Geldgier und so weiter. Daneben geht es dann aber auch noch um finanzielle Schwierigkeiten des Sultans, die werden schon angesprochen. Man ist als Zuschauer oder Leser gespannt, was das denn soll, welche Bedeutung das später hat. Denn der Derwisch, der neue Finanzverwalter, möchte vor allen Dingen offene Kasse haben. Weil ich auf gut Deutsch, immer wenn er Geld braucht, soll Nathan Geld reinschießen. In 436 haben wir dieses Zitat. Dann kommt noch ein weiterer Gesichtspunkt hinzu, das ist der Versuch des Patriarchen, den Tempelherrn für politische und militärische Zwecke einzusetzen, bis hin zu Spionage und sogar ein Attentat auf den Sultan. Ne? Der bringt immer wieder Geld zu seinem Vater auf den Libanon, in die Berge hinein und so weiter. Dabei hat er wenige Leute bei sich und da könne man ihn doch gut überfallen und das soll eben der Tempelherr tun, was er eben ablehnt. Aber dieser Sultan gilt eben einfach als Feind der Christenheit, schroffe Ablehnung von Seiten dieses christlichen Funktionärs. Und dazu kommen noch im Hintergrund diese Geheimnisse um Recha, sodass Nathan da ja zum Schweigen verpflichtet. Und dann gibt es auch noch eben ein Geheimnis um den Tempelherrn, dessen Begnadigung zunächst noch ungeklärt bleibt. Es wird nur angedeutet, er sei dem Sultan ähnlich, Zeile 250, und zwar ähnlich seinem Bruder vorgekommen. Soweit also die Zusammenfassung des ersten Aktes mit den wichtigsten Zitaten. Wer die Schaubilder oder den zugehörigen Text zu dieser Datei finden möchte, geht am besten auf unsere Website schnell-durchblicken.de. Dort gibt es vorne einen Hinweis auf das Register und da kann man dann alphabetisch nach Nathan suchen und dann hat man das schnell. Ansonsten gibt es uns auch bei YouTube. Dort einfach den Kanal schnell durchblicken, anwählen und dort haben wir einiges auch, was wir euch zur Verfügung stellen können. Viel Erfolg!